Wunderschönen guten Morgen an alle. Ich möchte uns am Anfang ein paar Menschen zeigen oder ein paar Namen erstmal. Und es ist interessant, ob jemand die kennt. Also ich muss halt ehrlich zugeben, ich habe mal so eine Liste in die Hand bekommen und ich kannte keinen. Und wenn jetzt die Masse das nicht erkennt, habe ich erreicht, was ich wollte. Also schaut mal. Kann jemand mit diesem Namen irgendwas anfangen? Ich weiß, es ist klein geschrieben. Ich hoffe, ihr seht das. Kennt jemand diese Menschen? Wenn ja, sag es einfach. Ich versuche euch zu helfen. Mal Gesichter. Vielleicht sagt ihr, ah, genau, das ist er oder das ist die. Kommt schon. Kinder. Ihr auch nicht? Keiner? Jetzt wirklich keiner hier? Ist ja unglaublich. Wunderbar. Ja, wer sind diese Menschen eigentlich? Schaut mal. Der erste hat die Klimaanlage erfunden. Jeder von uns nutzt sie zu Hause. Der zweite, vollständigen, durch Solar betriebene beheizte Haus, das war eine Frau, die das erfunden hat. Handgeführte elektrische Bohrmaschine, Männer, was wir jedes Mal in der Hand haben, das hat der erfunden. Penicillin, ja, also ich habe das in der letzten Zeit so oft geschluckt, ich musste den Mann kennenlernen. Dann mal was anderes. Die Chipkarte, alles was ihr in der Hand habt, jedes Kärtchen, EC-Karte, der Mann hat's erfunden. Ja, der zweite, Strandkorb, wenn ihr am Nordsee waren und da stehen die Dinger, der war das. Er saß in der Sonne und ihn hat das irgendwie gestört. Der dritte, Akkuschrauber mit Pistolengriff, das wir so gerne in der Hand haben und richtig irgendwo reinbohren oder irgendwas schrauben, der Mann war es. Und der dritte oder der vierte, Playmobil, Kinder, das ist der Gründer. Den müsst ihr kennen. Aber komisch, ne? Wer waren diese Menschen? Das sind Dinge, die wir mindestens einmal oder schon tausendmal im Leben in der Hand hatten oder irgendwie damit zu tun hatten. Aber keiner kennt sie. Und ich habe noch so 3, 4, 5 Listen davon, was ich so gefunden habe, die ich euch vorstellen könnte und ihr würdet sagen, wer ist der? Oder wer ist die Frau? Wer waren diese Menschen? Keiner weiß das, aber wir nutzen diese Sachen jeden Tag und die haben Großes geleistet. Das ist mein Thema heute. Wer waren all diese Menschen? Also ich will nicht über diese Menschen predigen heute, die wir gesehen haben, sondern in der Bibel habe ich etwas gefunden oder Dinge gefunden, wo ich sagen muss, wer sind diese Menschen? Wieso kenne ich die nicht? Oder wieso wissen wir so wenig davon? Heute möchte ich wirklich über ein paar Menschen reden oder ein paar erwähnen, über die ihr und ich wahrscheinlich, wir haben noch nie eine Predigt gehört. Also und wenn, dann einfach so... Und weg war es. Es geht um Gottes treue Diener heute und in der Bibel gibt es wirklich ein paar Menschen, die Außergewöhnliches anscheinend gemacht haben. Und ich glaube vom Herzen, dass diese Botschaft manchen von uns sehr, sehr helfen kann heute. Dass sie ein paar von uns wirklich ermutigen kann und unseren Blick wieder auf Gott richten kann. Und ich glaube und bete wirklich, dass diese Botschaft dich heute ermutigt, wenn du in der Gemeinde arbeitest und schon so lange das tust. Nehmen wir die Bibel zur Hand. Also wenn ihr die Bibel habt, bitte nehmt die Bibel zur Hand. Wenn nicht, ich werde es anzeigen. Aber es ist so schön, wenn ihr rumblättert. Wenn ihr sucht, anzeigt, markiert oder noch irgendwas, arbeitet in eurer Bibel. Es ist euer Werkzeug. Nehmt das Wort Gottes in die Hand. Ich bin überzeugt, Gott redet durch das Wort und verändert uns durch sein Wort. Schlagen wir Römer Kapitel 16 auf. Dort steht, direkt Vers 1, Römer 16, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phöbe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie er sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht, denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst, sagt Paulus. Unter den Christen gibt es also einige sehr bekannte Männer und Frauen. Auch in der Gesellschaft gibt es heute sehr, sehr viele Menschen, die heldenhaft oder Großes gemacht haben, wie wir gerade gesehen haben. Und hinter jedem Menschen muss man halt sagen, der im Rampenlicht steht und so eine Berühmtheit ist, stehen sehr, sehr viele Menschen, die wir überhaupt gar nicht kennen, überhaupt gar nicht gehört haben und denken gar nicht dran. Und wenn all diese Menschen im Hintergrund nicht mehr da sind, dann wird das schwierig für die, die Großes geleistet haben, wirklich zu diesem Ziel zu kommen. Und bei allem auch, was Gott in dieser Welt tut, er möchte das durch Menschen machen. Er möchte das durch uns machen. Er hat sich dazu entschieden, manche Dinge nicht zu tun, wenn du nicht anpackst. Sie sind bekannt, diese Menschen. Sie sind begabt. Und wir danken Gott dafür. Aber hinter großen Menschen in der Bibel stehen oft sehr, sehr kleine Menschen, von denen wir nichts wissen. Und Paulus sagt, auch sie war mir ein Riesenbeistand. Deswegen habe ich diese Predigt so genannt. Wer sind diese Menschen? Und ihr werdet merken, immer wieder, wer ist das? Hier haben wir also eine große Glaubensheldin, über die jeder spricht und den Namen schon kennt. Phoebe, er sagt, in der Gemeinde ist sie bekannt, eine große Person, wichtige Person. Und er sagt, ich empfehle euch diese Person. Wow, also wenn Paulus mir was empfiehlt, Wahnsinn, ich nehme das gerne an. Ich empfehle euch sie. Und er sagt, sie ist eine Dienerin der Gemeinde. Schön ausgedrückt. Wenn jemand das von dir und von mir sagen kann, das ist ein Diener der Gemeinde. Das Wort für Diener ist bekannt. Das wurde sehr oft benutzt. Das heißt Diakon. Also nicht unbedingt der Diakon, der diese Aufgabe hat, sondern einfach ein Diener in der Gemeinde ist ein Diakon auch. Jeder von uns, der etwas tut, ist erstmal ein Diener und damit ein Diakon der Gemeinde. Also nicht unbedingt eingesetzter Diakon als diese Aufgabe, sondern einfach dieses Wort sagt es schon. Und Paulus benutzt dieses Wort immer wieder, wenn er über Timotheus spricht, zum Beispiel über Apollos, der so groß und stark im Wort war. Und er sagt das auch über die Frau Phoebe, das Ganze. Er sagt, sie ist eine Dienerin. Schaut, wie kurz oder wie Paulus dieses Wort in Epheser 3 benutzt, wenn er von sich selber spricht. Wir kommen gleich zu Römer zurück. Aber in Epheser 3 sagt er, in Vers 6 spricht er über das Evangelium und dann sagt er, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Das ist dasselbe griechische Wort, das er benutzt, um Phoebe als eine Dienerin in der Gemeinde zu beschreiben. Dessen Diener ich geworden bin, sagt er, gemäß der Gabe Gottes. Nun, wie war Phoebe zu Dienerin geworden? Hier steht's. Verdiente sie diese Stellung durch gute Werke? Nein, wohl kaum. Durch gute Bildung? Nein, auch nicht. Ich bin mir sicher, das ist alles wichtig. Aber sie hat es bekommen durch die Gabe der Gnade Gottes. Paulus wurde zum Diener des Evangeliums, weil Gott ihn auserwählt hat und ihm die Gabe dazu geschenkt hat und der Heilige Geist durch ihn wirkte. Und dasselbe tat auch Phoebe. Genauso deswegen wurde sie die Dienerin der Gemeinde. Sie hatte die Gabe Gottes bekommen. Und dann lesen wir, und wir lesen in Römer 16, steht ihr bei, worin immer sie euch braucht. Er sagt, okay, wenn sie nach Rom kommt, dann hilft ihr einfach. Wenn sie sagt, dann macht es einfach. Diese Frau ist eine kostbare Dienerin und unterstützt sie, wo sie sie braucht. Und offensichtlich war sie eine wirklich in einer leitenden Position, wenn Paulus das von der Frau spricht und der ganzen Gemeinde da sagt, hilf dir. Und wenn sie was bittet, mach das. Dieses Wort wird im Griechischen, was hier als Helfer gebraucht wird, wird als Beschützerin oder Helferin auch übersetzt. Sie war eine Helferin, aber sie war auch eine Beschützerin, sagt Paulus, für mich selber, sagt er. Gemäß dem Ursprung dieses Wortes war sie für Paulus sehr, sehr wichtig. Und doch wird sie nur hier erwähnt. Nur hier. Eine große Frau Gottes, aber so relativ unscheinbar. Nur einmal. Keine großen Lieder, keine großen Kapitel über ihr Leben. Paulus sagt hier nur 2, 3 Verse, das war's. Aber sie hat anscheinend etwas Großes getan für ihn. Wie viele Predigten hast du schon von Phoebe gehört? Also ich nicht viel. Wenn, dann wurde sie einfach so erwähnt. Aber keine große Predigt. Aber für Paulus war sie doch so wichtig. Wieso schreibt er nicht so viel über sie? Dann lesen wir in Kapitel 16, 3 bis 5. Grüßt Priscilla und Aquila. Ich denke, so wird das ausgesprochen. Meine Mitarbeiterin in Christus Jesus. Das ist der gleiche Kapitel noch. Die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben. Denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinden in ihrem Haus. Er nennt Priscilla und Aquila seine Mitarbeiter. Paulus benutzt derselben Ausdruck, wenn er Titus oder Timotheus beschreibt, als seine geistlichen Söhne. Und er sagt, diese zwei, sie setzten ihr Hals für mich ein. Also was für ein Ausdruck, ne? Sie haben ihren Kopf hingehalten. Wow, das ist ein Ausdruck. Wenn jemand das von jemandem sagen kann, der hat sein Leben für mich riskiert. Und dann sagt er nicht nur ich, sondern alle Gemeinden der Heiden. Die haben so viel gemacht, das glaubt ihr gar nicht. Das waren wohl ziemlich bedeutende Menschen. Und doch wissen wir so wenig von denen. So wirklich wenig. In Apostelgeschichte Kapitel 18 ist Paulus in Korinth und übt dort seinen Beruf als Zeltmacher. Und die Juden haben gesagt, ein Mann, der seinem Sohn kein Handwerk lehrt, der lehrt ihn stehlen. Also wurde er gut belehrt und macht was. Als Jude war Paulus in der Bibel eingeführt worden, also er wusste um das Wort Gottes, er wusste auch, wie er das weitersagt und weitergibt, aber gleichzeitig war er auch ein Zeltmacher. Und als er in Korinth war, arbeitete er da und wir wissen nicht, ob diese Priscilla und Aquila zum Glauben kamen davor. Ich glaube schon bei Paulus, als er gepredigt hat und da was gemacht hat und kam dort zum Glauben, als er in der Synagoge gepredigt hat. Und als er weiter nach Syrien gereist ist, sind die mitgekommen. Die waren dabei, die waren bei ihm. Und später in Apostelgeschichte 18 kommt dieser Apollos, ein wichtiger, großer Mann. Dort wird gesagt, er ist mächtig im Wort. Aber diese zwei, Priscilla und Aquila, die hören das und sagen, aber da fehlt was. Er weiß was nicht. Und dann passiert etwas Fantastisches. Sie laufen nicht nach vorne in der Gemeinde oder in der Synagoge vor allen und sagen, du hast nicht recht, du hast Lücken in deiner Lehre. Nein, in der Bibel steht, sie nehmen ihn zur Seite, sie nehmen ihn vielleicht zu sich nach Hause und belehren ihn und erzählen ihn, was er vom Heiligen Geist noch nicht wusste. Was für eine weise Handlung. Nicht dieses hier vor allen, sondern sie nehmen ihn zu sich. Das sind wirklich gute Lehrer. Man merkt, dass sie handeln weise. Aber sie haben anscheinend einen so bedeutenden Lehrdienst, dass sie diesen großen Mann zu sich nehmen und ihn belehren. Und Paulus war ihnen dankbar. Sie setzten ihr Leben aufs Spiel. Auch die Gemeinde der Heiden waren ihnen dankbar. Und sie waren anscheinend bedeutende Menschen in der Gemeinde. Und in der Gemeinde nicht unbekannt. Aber was wissen wir von denen? Wer waren sie? Keine Ahnung. Für Paulus wichtig. Wenn wir weiterlesen, sagt er, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Wer war diese Frau? Wer war Maria? Sie hat so viel für wen getan? Für Paulus. Wer war sie? Wir wissen es nicht. Das ist der einzige Vers in der Bibel über sie. Grüßt Maria. Mehr nicht. Wir wissen nicht, wie viele Menschen oder wie viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie viel Marias so in der Gemeinde gibt, die einfach so viel machen, aber man weiß nicht viel über sie. Ich weiß, wie viele Menschen heute hier in dieser Gemeinde arbeiten, wie viele Aufgaben sie tun, Kleinigkeiten tun, wie sie alles hier in Ordnung halten, Wie schön sie das jeden Fest alles machen. Beim Erntedankfest, wie schön alles war. Wisst ihr, wie viele beteiligt da waren? Wie viel hier alles geschmückt und gemacht haben? Wie schön das alles war? Und man weiß es auch gar nicht. Wenn irgendwelche Feste stattfinden oder irgendwelche Dinge oder mit Kindern was gemacht wird. Wir wissen so wenig. Aber es sind so viele da, die hinter den Kulissen was machen. Und unbemerkt bleiben. Aber weißt du was? Die Engel im Himmel und Jesus Christus, unser Gott, erkennt deinen Namen. Auch wenn du eine kleine Aufgabe machst, so wenig machst und keiner weiß es, der Jesus kennt dich und die ganze Engelschar kennt deinen Namen. Weil du das für Jesus Christus tust. Und warum arbeitet ihr hier? Warum macht ihr diese Aufgaben? Weil ihr einen guten Lohn von uns bekommt? Oder von dieser Gemeinde? Ja, wohl kaum. Keiner hier. Weil wir vielleicht große Bilder von euch irgendwo aufhängen und irgendwo ihr vorbeigeht und reinkommt und alle klatschen und sagen, das ist es, du bist es? Nein, auch nicht. Aber warum macht ihr das? Ich hoffe, ihr macht das aus Liebe zu Jesus Christus und zu der Botschaft, die gepredigt wird, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist das Einzige, was wirklich bringt. Alles andere kriegt ihr nicht. Ihr kriegt kein Lob und kein Beifall. Das ist im Leben so selten in den Gemeinden. Ich hoffe aus Liebe. Wo viel Liebe ist, da gibt es viele Mitarbeiter, die man auch oft gar nicht kennt und sieht. Die sind irgendwo im Hintergrund. Freiwillig. Von Montag bis Freitag geht man arbeiten oder bis Samstag macht sein Studium, Schule, Job, alles Mögliche. Und dann kommt ihr hier hin und arbeitet hier. Zwischendurch oder Sonntag. Und wisst ihr, oft sagt keiner Danke. Aber der ganze Himmel kennt deinen Namen. Der ganze Himmel kennt dich und das, was du tust. Und vielleicht kriegst du keinen Beifall oder dein Name wird nicht in Leuchtschrift irgendwo in der Gemeinde angezeigt. Aber Jesus kennt dich und er wird dich segnen dafür. Das ist für ihn wichtig. Grüßt Maria von mir, sagte. Hey, grüßt sie, wenn ihr die sieht, die hat so viel für uns getan. Offensichtlich hat sie sehr viel für den Paulus oder für seinen Dienst gemacht. Und dann lesen wir weiter in Vers 7. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Offensichtlich wurden sie noch vor Paulus gerettet, merkt man hier. Und offensichtlich wurden sie, wie Paulus, wegen ihres Glaubens im Gefängnis gehalten. Er sprach von ihm und sagt, meine Mitgefangene. Diese zwei Namen sind ein bisschen schwierig. Der erste ist ein Männername, der zweite, man weiß es nicht, Männer- oder Frauenname. Man kann es nicht genau sagen. Aber was man genau sagen kann, das waren angesehene Menschen unter den Aposteln. Apostel bedeutet nicht, dass es der Apostel ist, der von Jesus auch eingesetzt wurde, wie diese 12 Apostel oder Paulus. Apostel ist ein Abgesandter, ist ein Gesandter Gottes. Und er sagt, unter den Gesandten Gottes war das eine angesehene Person, eine wichtige Person. Und deswegen werden die Gesandte gesandt und Paulus sagt, sie sind wichtig. Sie waren von Gott gesandte Botschafter. Wohin wurden die denn gesandt? Was haben sie getan? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Die Bibel sagt gar nichts davon. Es wird uns nichts überliefert. Aber zu dieser Zeit waren sie wichtig. Und sehr interessant anscheinend. Eines Tages werden wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Wir, die werden Jesus glauben. Und neben dir wird Paulus stehen. Neben dir wird Petrus stehen und Johannes stehen. Es werden so große, mächtige Menschen stehen. Neben dir werden solche Menschen stehen wie Charles Spurgeon, Billy Graham, Hudson Taylor, Dietrich Bonhoeffer, Bruder Andre, Gründer von Open Doors, Onkel Ernie, einer der Gründer von der Bibelschule. Sie werden alle da sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass unzählige Menschen da stehen werden. Unzählige Menschen, von denen wir keine Ahnung haben. Deren Namen wir nicht mal gekannt haben. Die hinter den Kulissen so viel gemacht haben. Und vielleicht wurden sie nirgendwo erwähnt. Aber Jesus wird sie gerne zu sich nehmen und sagen, komm rein. Und er wird sie belohnen. weil sie treu an dem Werk Gottes gearbeitet haben. Ebenso wie diese Maria, die im Hintergrund gearbeitet hat, vor der wir keine Ahnung haben. Und Jesus wird sagen, gut gemacht, meine treue Dienerin, tritt an in die Freude deines Herrn. Du warst treu in wenigen und jetzt werde ich dich belohnen. Und groß, weil du treu warst. Und dann lesen wir weiter in Römer 16, 8 bis 3. Da sind so viele Namen. Er sagt, grüßt meinen im Herrn geliebten Amphlias, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus und meinen geliebten Stachys. Grüßt Apelles, den in Christus bewährten. Grüßt sie vom Haus des Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Nerzitius, irgendwie so, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn, grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter ist. Wer waren diese Menschen? Er spricht so warm von ihnen, er spricht so gut von ihnen. Wer waren sie? Sie waren geliebt, geschätzt, erwähnt, sie arbeiteten so viel. Aber wir wissen nichts über sie. Er sagt, grüßt Rufus und seine Mutter, die mir auch eine Mutter geworden ist. Nun sicher war sie nicht seine Mutter, denn Rufus würde ja sein Bruder sein. Aber sie wurde für ihn wie eine Mutter. Sie hat sich um Paulus gekümmert. Wahrscheinlich waren die irgendwo unterwegs mit Rufus. Sie hat sie gerufen und gesagt, kommt, ich habe Essen gemacht. Kommt rein. Alles ist warm, alles auf dem Tisch und Paulus fühlte sich wohl bei ihr. Aber wir wissen nicht mal ihren Namen. Er sagt, grüß die Mutter, mehr nichts. Sie ermutigte wahrscheinlich Paulus, sie betete wahrscheinlich für Paulus und sie liebte ihn, sonst würde er so warm nicht von ihr reden. Und vielleicht wird dein Name und mein Name nirgendwo reingeschrieben. Bücher werden davon nicht verfasst, keine Erzählungen. Aber der Himmel kennt deinen Dienst und meinen Dienst. Der Himmel kennt das. Und er wird dich und mich belohnen dafür. In Römer 16, 23 sagt er noch, es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter und Quartus, der Bruder. Er sagte zu Gaius, beherbergt hat die ganze Gemeinde, das ist ein Gastgeber der ganzen Gemeinde. Und die Bibel spricht so viel von Gastgeber. Sei ein Gastgeber. Und das ist kein irgendwie ein Ratschlag. Es ist ein Befehl der Gemeinde und es ist Befehl der Bibel, sei ein guter Gastgeber. Wenn jemand kommt, nimm Menschen auf, tu das gerne. Und die Bibel sagt, manche haben das schon gemacht und Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Die Gemeinde ist aufgefordert, Menschen aufzunehmen, wenn sie unterwegs sind mit dem Wort Gottes oder in der Aufgabe des Herrn. Und ich ermutige euch, liebe Geschwister, wenn Menschen hier vorbeikommen, Evangelisten vorbeikommen, wenn die Bibelschule hier kommt oder andere oder hier Adonia vor kurzem war und jemand nachfragt, dann sagt das, dann nimmt Menschen auf. Sie machen und tragen eine wichtige Aufgabe. Vom Haus des Gaius wurde zum Heil für Paulus oder das Haus und alle Diener auf der Durchreise. Er gab ihnen zu essen und einen Ort zum Schlafen. Er öffnete sein Haus, sein Herz und ich bin mir sicher, das ist mit Kosten auch verbunden gewesen. Das ist nun mal so. Aber trotzdem wurde es gemacht. Wir werden gesegnet, wenn wir gastfreundlich sind. Das sagt auch die Bibel. Und Gaius öffnete sein Haus. Es gibt viele Gaiusse in der Gemeinde. In Apostelgeschichte wird einer erwähnt, in Korinth, in Mazedonien. Aber in 3. Johannes 1 bis 8 lesen wir von einem Gaius, der auch so gastfreundlich war. Wir lesen der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich freue mich sehr, als Bruder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegen, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten. Und dann spricht er weiter von der Gastfreundschaft und sagt, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben, von der Gemeinde. Du wirst wohl tun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gottes würdig ist. Denn um seine Namen willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Verpflichtet sind wir, liebe Geschwister. Es ist nicht so, dass es hier angesprochen wird, wenn du Lust hast, sondern wenn jemand vorbeikommt mit dem Namen oder im Auftrag des Herrn Jesus, dann sind wir als Gemeinde verpflichtet, ihn zu beherbergen. Dieser Gaius beherbergte Menschen in seinem Haus, Fremde, die das Evangelium verkündigen, die nie etwas von ihnen annahmen und kümmerte sich um sie. Und er sagte, es ist gut, dass wir diese Menschen aufnehmen. Durch unsere Gastfreundschaft werden wir zu ihren Mitarbeitern und helfen ihnen, die Wahrheit des Evangeliums weiterzutragen. Ich weiß nicht, ob du dir dessen sicher bist. Vielleicht sagst du, naja, ich nehme nur die Person auf. Ich bin ja kein Evangelist. Aber in dem Sinne wirst du plötzlich zu seinem Mitarbeiter. Du trägst die Wahrheit, das Evangelium weiter, indem du nur die Person aufnimmst und sagst, hier ist dein Bett, hier ist dein Frühstück. Alles, das war's. Das ist eine wichtige und große Aufgabe. Und wenn wir weitergehen zu Kolosser 4,12, dann sehen wir dort, es grüßt euch Epaphras, der einen der euren in ein, ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen zu und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Wer ist dieser Epaphras? Keine Ahnung. Es gibt nur zwei, glaube ich, Ausschnitte über ihn, aber so ganz kurze und man merkt nichts. Wiederum erwähnt Paulus im Brief eine Person und grüßt ihn und sagt, er ist ein Diener der Gemeinde und das ist ein Beter. Und das ist so schön zu hören. Er betete. Ja, er kämpft für euch im Gebet richtig. Es ist so wichtig für ihn. Er sieht das als einen geistlichen Kampf richtig an. Es gibt Menschen, die für diese Gemeinde beten, für dich beten. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin dankbar für unsere älteren Geschwister, die so viel für die Jugend beten, so oft. Und Jugend, ich danke euch, dass ihr auch für die älteren Geschwister betet. Das ist hier ein Zusammenhalt sozusagen. Und das merkt man hier sehr, sehr oft. Aber ich ermutige euch auch wirklich, das nicht nur ab und zu, sondern ständig, öfters zu tun, sich richtig Zeiten einzuplanen, wo ihr richtig für die Menschen betet, dass ihr Beter werdet, dass ihr Diener der Gemeinde werdet darin. Und wisst ihr, vielleicht sagst du, ach, ich bete nur, was ist das schon? Vielleicht kennst du einen Erweckungsprediger, er war im 18. Jahrhundert in Amerika, Charles Finney heißt er. Kennt ihn jemand? Okay. Er reiste mit dem Pferd durch und ungefähr 500.000 Menschen kamen zu glauben in seinem Dienst. 500.000! Keiner kennt ihn. Damals war er unglaublich bekannt. Aber es gab einen anderen Mann, er hieß Vater Nash. Er ist, bevor der Erste gereist ist, hat er ein Team immer gesammelt und wochenlang für diese Evangelisation gebetet, was da passierte dann. Aber keiner kennt Vater Nash. Keiner. Jeder kannte damals nur diesen Charles Finney, weil er der große Prediger war. Aber wisst ihr, der andere hat mit seinem Team das vorbereitet. Charles Spurgeon kennt jeder. Für ihn wurde irgendwann eine Riesenhalle gebaut, wo er jeden Sonntag 10.000 Menschen wirklich da saßen und er gepredigt hat. Und mehrere Tausende kamen ab und zu zum Glauben bei Charles Spurgeon. Aber die wenigen wissen, dass unter dieser Halle ein Gebetsraum war, wo, als er gepredigt hat, Menschen saßen und stundenlang gebeten haben für die Seelen. Das wissen die wenigsten. Aber es wurde alles im Gebet so vorbereitet und so getragen. Aber keiner kennt die Namen von denen, die da unten saßen. Jeder kennt nur Charles Spurgeon. Aber unterschätzen wir diese Dienste nicht. Die sind so wichtig. Ich möchte kurz zum Schluss noch zwei Helden erwähnen, die auch fast keiner kennt, aber die so wichtig waren. Wenn wir im 2. Mose 1, 15 bis 17 sind. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und Janne Pur hieß. Und er sprach, wenn ihr die Hebammen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst es am Leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hat, sondern sie ließen die Knaben leben. Und Gott segnete sie dafür. Er segnete ihre Häuser, er segnete sie und sie ernten sehr, sehr viel Segen. Und die Bibel sagt, wer sät, das erntet das auch. Und offensichtlich waren diese zwei Frauen sehr, sehr leitende Personen. Aber sie haben nicht auf den König gehört und haben die Jungs sozusagen nicht getötet, die damals zur Welt kamen. Und wisst ihr, wer damals zur Welt kam? Das wisst ihr. Mose kam zur Welt. Würden die zwei sagen, hey, egal, machen wir. Müsste Gott ganz anderen Weg gehen. Aber Mose ist zum Glauben damals zur Welt gekommen und wurde ein sehr, sehr großer Mann in der Geschichte der Bibel. Aber diese zwei Frauen haben das vorbereitet. Das ist so eine kleine Aufgabe, die sie gemacht haben. Aber wie oft hast du Predigten über sie gehört? Das sind Glaubensheldinnen. Die haben dem Pharao damals den Rücken gekehrt und haben gesagt, nein, mach ich nicht. Und das ist gewaltig, was damals passiert. So viel Mut musste man erstmal zeigen. Und ich glaube, dass Mose in der Geschichte Gottes eine große Rolle gespielt hat. Aber wir lesen nichts davon in diesem Kapitel oder in diesen paar Versen. Mose wurde der Befreier. Er führte das Volk Israel aus der Knechtschaft und die Armee vom Pharao zerbrach an den Wellen einfach. Und in der Bibel lesen wir, dass Mose mit Jesus Christus sehr, sehr ähnlich ist. Damals, als Herodes war, er wollte auch alle Kinder töten. Alle, die bis 2 Jahre sind, alle Jungs. Ähnliche Geschichte. Das wollte der Pharao auch. Und Mose führte das Volk raus und führte durch den Jordan in das verheißene Land. Das macht Jesus bis heute immer noch. Er führt Menschen aus der Sündschaft, aus der Sünde raus und führt sie in das verheißene Land zu sich selber. Ich will uns ermutigen, liebe Geschwister, auch wenn dein Opfer, dein Dienst in dieser Gemeinde so wenig ist und so klein ist und du denkst, ich arbeite schon so lange, aber irgendwie, dann möchte ich dir sagen, dass der Himmel deinen Namen kennt. Und Gott weiß ganz genau, was du tust, wie du betest, wie du ringst, was du jedes Mal auf den Herzen hast, was für Sorgen du hast. Und Gott kennt dein Herz. Vielleicht wirst du nie Beifall erlangen. Vielleicht wird dein Name nie in einem Buch oder in einer Predigt erwähnt werden. Aber Gott kennt deinen Namen. Und er weiß ganz genau um jeden kleinen Dienst, um den kleinsten Dienst. Ich glaube, zu manchen Menschen wird Gott sagen, wenn die in den Himmel kommen, weißt du was? Stell dich hinten an. Stell dich hinten an, weil du hast Großes geleistet. Aber würdest du das nicht tun, oder würde die und die Person nicht tun, würdest du das gar nicht schaffen. Deswegen, die sind zuerst dran. Sie waren so kleine Beter vielleicht. Sie waren so kleine Mitarbeiter, die keiner kannte. Aber deine Aufgabe würde niemals zustande kommen ohne sie. Und ich bin mir sicher, dass manche wirklich in Orte kamen und da gründeten plötzlich Gemeinden und das kam so einfach. Aber wenn sie wüssten, dass die Schwester und dass der Bruder 60 Jahre davor schon gebetet haben, dass hier eine Gemeinde entsteht oder das und das sich Zeit dafür genommen haben, dann würde die Person wissen, ohne die zwei oder ohne die Beter, ohne die Mitarbeiter würde das gar nicht zustande kommen. Es gibt einen Gott im Himmel, der deinen Namen kennt. Er kennt deine Hoffnung, er kennt deine Träume, er kennt dein Herz ganz genau und das, was du tust. Er weiß, welche Schwierigkeiten du hast, was du durchmachst, er weiß, wo du stehst. Und auch wenn keiner dich kennt, keiner deine Aufgabe bemerkt, weil keiner hier unter der Woche ist und du machst sie, dann weiß das Gott ganz genau. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass er für die Sünden, für deine und für meine bezahlt. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Der Vollkommene für die Unvollkommenen, der Unschuldige für die Schuldigen. So wünsche ich uns, dass wir mit Freude diesem Heiland dienen, hier in dieser Gemeinde dienen. Dass wir gerne uns fragen, was kann ich tun? Vielleicht bist du schon so lange in dieser Gemeinde, aber du machst noch gar nichts, weil du dir vielleicht nichts vorstellen kannst oder noch nicht gefragt hast. Oder dann tu das. Dann frag, wo ist was zu tun, was kann ich tun? Und weißt du was? Dir wird bestimmt nicht eine Aufgabe gegeben, wo du im Rampenlicht vielleicht sofort stehst. Es wird vielleicht was ganz, ganz Kleines sein. Hier, komm Samstag und hilf ein bisschen zu fegen. Oh, echt? Ich habe jetzt gedacht, was Großes. Laub, hier ein bisschen pflastern. Hier das, echt? Ich dachte etwas so Mächtiges. Nein, manchmal ist das was ganz, ganz Kleines. Damit alles hier zustande kommt, damit dieser Gottesdienst stattfindet, sind mindestens 10 Personen immer am Arbeiten. Ihr seht nur mich dann, Veit und Jörg. Die anderen seht ihr gar nicht, weil wir hier vorne stehen. Aber die anderen sind alle da und sie machen so viel. Nur deswegen findet das hier alles statt. Und ich wünsche uns, liebe Geschwister, dass wir unsere Dienste wahrnehmen und sie gerne für Jesus tun. Und der Gemeinde fragen, was kann ich denn noch tun? Wo kann ich mich beteiligen? Und ich weiß, Gott wird euch dafür segnen. Warum? Ganz einfach, weil er dich liebt und weil du für ihn wichtig bist. Und diese Gemeinde, das ist seine Gemeinde. Das ist sein Ort. Für die ist er gestorben, für die ist er auferstanden. Und dafür segnet er jeden auch. Möge der Jesus euch segnen in eurem Dienst und euch Freude schenken. Amen.